Schlussendlich, ja, eher ein finanzieller Aspekt. Die Wasserinfrastruktur, die kostet. Die muss dann auch instand gestellt werden und unterhalten werden. Das können viele Gemeinden nicht mehr stemmen. Deshalb gibt es auch eine verstärkte Partizipation des Privatsektors in diesem Bereich.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zum Climate Action, dem Podcast von Börsianer Grün. Mein Name ist Daniel Nutz und ich freue mich, dass ich heute Hans-Peter Bortner vom Vermögensverwalter Big D in Genf begrüßen darf. Hallo, Herr Bortner, erzählen Sie uns doch ein wenig von Ihrem Aufgabenbereich.
Ja, guten Tag, Herr Nutz. Hans-Peter Bortner. Und ebenfalls freue mich, mit Ihnen dieses Gespräch führen zu dürfen. Mein Aufgabenbereich, ich leite die thematischen Investments bei der Peak Day Genf. Das sind momentan 75 Leute mit 70 Milliarden Schweizer Franken unter Management. Das ist, ich habe begonnen als Wasserfondsmanager vor, ja, 20, ja, 24 Jahren. Und habe dann das Geschäft mitwachsen sehen und auch mitgestalten können und jetzt in der letzten Zeit auch mehr als People Manager im Vergleich zu einem Fondsmanager, der ich in meinen jungen Jahren war.
Ja, sehr gut. Sie haben angesprochen, Wasser ist sozusagen eines Ihrer Steckenpferde und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe mal rein recherchiert, in etwa die UN geht davon aus, 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser global gesehen. Die UN sagt auch, das Wasserangebot bis 2030 wird um 30% geringer sein als die Nachfrage. Können Sie mir erklären, in welchen Regionen ist hier eigentlich primär anzusetzen?
Ja, also alle unsere Themenfonds sind ja getrieben durch, was wir sagen, Megatrends. Oder jeder Themenfonds sitzt in der Schnittmenge von verschiedenen Megatrends. Und Wasser ist ein sehr typisches Beispiel von dem. Also ein Megatrend ist ein säkulärer Trend, der mindestens 15 Jahre dauert. Und Wasser ist getrieben beispielsweise durch die Klimaveränderung, oder? Also die ganzen extremen Wettersituationen mit Überschwemmungen. Das hängt mit Wasser zusammen, leider. Dann haben wir auch die Fokussierung auf die Gesundheit. Es gibt immer weniger Zugriff zu frischem und unverschmutztem Wasser, was dann mit Gesundheitsrisiken verbunden ist. Also Hepatitis A oder Cholera sind alles wassergetriebene Krankheiten. Dann die ganze Urbanisierung. Wenn Sie sich vorstellen, dass in ein paar Jahren, also 2050, werden 70% der Bevölkerung, der Weltbevölkerung in Städten leben, wo das sich ein enormer Stress für den Wasserhaushalt oder diese enorme Dichte von Menschen braucht eine verbesserte Wasserversorgung. Dann haben wir die ganze Wasserressourcengeschichte, oder? Also getrieben durch Umweltverschmutzung, durch demografisches Wachstum, durch die Urbanisierung. Das führt zu einer Verknappung des verfügbaren Wassers und in dem Sinne auch die Verbindung zur Qualität, zur Umwelt. Oder wenn Sie natürlich immer mehr Leute haben mit der Industrialisierung, also Sie haben jetzt auf dem Planeten kaum mehr eine Zone mit Wasser, das nicht durch Mikropollutants beeinträchtigt wird. Also sie haben sogar in der Antarktis Micropollutants gefunden. Also wir haben ein großes Umweltproblem. Schlussendlich, ja, eher ein finanzieller Aspekt. Die Wasserinfrastruktur, die kostet. Die muss dann auch instand gestellt werden und unterhalten werden. Das können viele Gemeinden nicht mehr stemmen. Deshalb gibt es auch eine verstärkte Partizipation des Privatsektors in diesem Bereich.
Also Sie haben es angesprochen, bevor wir dann tatsächlich hier auch ins Gespräch einsteigen und sagen, okay, wieso steigt jetzt da, oder muss vielleicht der Privatsektor einsteigen? Wir haben das grundsätzliche Problem, dass wir mehr Menschen werden und eigentlich weniger verfügbares Wasser zur Verfügung haben und dementsprechend mit der Ressource besser haushalten müssen. Und bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, schlage ich vor, spielen wir ein Kennenlernspiel, das unsere Hörerinnen und Hörer sie ein bisschen kennenlernen.
Grüner Renner oder Penner?
Mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren.
Ein grüner Renner.
Machen Sie das.
Ich wohne zu weit weg von meinem Arbeitsort. Ich wohne 50 Kilometer weg. Ah ja, aber ich beobachte, in der Stadt werden immer mehr, ein immer größerer Teil des Asphalts wird für den Fahrradverkehr zur Verfügung gestellt. Und jetzt mit den Elektrofahrrädern können Sie schwitzfrei eigentlich 10 Kilometer durchaus in die Stadt radeln, oder? Das ist absolut eine gute Idee.
Fleisch aus dem Labor.
Fleisch aus dem Labor, ein grüner Renner, vielleicht ein bisschen früh noch für den Geschmack vieler Kunden. Aber alles, was ein bisschen synthetisch hergestellt wird, hat natürlich einen viel kleineren Footprint, oder? Also wenn Sie denken auf einmal ein Rindfleisch aus, ein Rindfleischstück aus Argentinien für einen Umwelt, Footprint hat, das ist natürlich schon grässlich. Fleisch, sicher ein, aber ich esse schon sehr viele vegane Biskuits.
Also Fleischersatzprodukte?
Fleischersatzprodukte, aber auch Süßwaren. Ersatzprodukte, die vegan sind. Also.
Fleisch im Labor, ist das vielleicht auch ein Investment-Trend in Wälder? Ja, es gibt doch nicht viel investierbare Firmen, aber
ja,
manche.
Beyond Meat, vielleicht mit ein bisschen Wachstums. Beschwerden war noch nicht so der große Renner als Investment, aber das kommt. Der Geschmack wird auch besser.
Klimaproteste.
Ja, grüner Renner. Ich denke, wenn das nicht zu gewalttätig ist, ist das wichtig, da den Druck aufrechtzuerhalten. Vielleicht nicht meine Tasse Tee. Ich bin in der privilegierten Situation, wo ich direkt mit den Akteuren reden kann, oder als Investor rede ich natürlich mit den Management-Teams und spreche die Wasserproblematik an. Also wenn Sie mit einem Halbleiter-Produzenten reden, dann sprechen wir die Wassernutzung als Thema an. Ich muss nicht unbedingt auf der Straße protestieren, ich kann das als Investor direkt.
Da hätte ich ja gleich die Nachfrage. Das klingt jetzt so danach, als würden Sie ja auch als Impact-Investor in dem Sinne auftreten, dass Sie auf Hauptversammlungen oder etc. aktiv werden. Oder wie ist das zu verstehen, dieser Aktionismus?
Also wir sind aktive Anleger, nicht aktivistische Anleger. Also wir sehen uns ja als Partner dieser Management Teams, also es gibt Aktien, die halten wir seit Lancierung des Wasserfonds, also die sind seit 24 Jahren im Portfolio drin. Aber wir sind natürlich in einem stetigen Dialog mit diesen Teams, also einerseits wir sind groß, also wir haben eine namhafte Beteiligung, das qualifiziert uns eben mit dem CIO oder dem CEO direkt zu sprechen. Und wir versuchen dann, die Umweltproblematik zu thematisieren und die Unternehmen so zu bewegen und nicht einfach als kurzfristige Aktion, als Aktivist irgendwie mit der Brechstange da was hinzukriegen. Also wir haben schon auch in diesem Sinne einen nachhaltigen Dialog mit diesen Management-Teams.
Und da gab es schon Erfolge, dass man sozusagen im Dialog Verbesserungen hinsichtlich der Umwelt durchsetzen konnte?
Absolut, also die Wasserbewirtschaftung ist ein großes Thema für Technologiewerte. Da kriegen wir sicher Gehör. Wir haben auch viel Gehör, wenn es um Governance geht, also wenn da Management Incentive Pläne, haben wir jetzt gerade ein Beispiel mit einem Management einer amerikanischen Wasserutility entlöhnt mit dem Ziel, dass sie die Gewinne, die Earnings per Share um 5% steigern. Da verdienen sie dann schon einen Bonus, aber wenn sie dann die Investorpräsentation anschauen, dann wird 8 bis 9% angezielt, oder? Also das sind diese Gewinnanreiz nicht gut kalibriert, oder? Und solche Sachen schauen wir dann an. Ja.
CO2-Zertifikate.
Ein Renner, wenn die richtig gepreist sind. Also die erste Welle von CO2-Zertifikaten in Europa 2005 bis so 2007, das war einfach falsch gepreist, oder?
Zu
Das
billig,
war
ne? Ja.
viel zu billig. Und viel zu viele von den Dingern wurden, also das war einfach eine Umwälzung vom Steuerzahler zum Aktionären eigentlich, oder? Die Strompreise wurden ein bisschen erhöht dadurch, aber ohne wirkliche Wirkung zu erzielen. Und die Aktien haben das gut miterlebt, aber die Natur nicht
Die Wirkung war
unbedingt.
jetzt nicht so groß. Ich meine, die Logik ist ja, dass es natürlich immer teurer wird. Die Geschwindigkeit ist jetzt etwas klein, zu
Es muss
gering.
zu Realozierung von Kapital führen, oder? Weg aus Kohle in andere Energieträger, und das ist nicht passiert.
Lassen Sie uns zum Wasser zurückkommen. Erklären Sie jetzt mir und unseren Hörern und Hörerinnen, die jetzt vielleicht nicht so technologieaffin sind, wo setzen Sie hier an? Es geht ja um Technologie, es geht um Service, es geht sehr viel um Infrastruktur. Wo wird denn das meiste Geld benötigt?
Ja, also das meiste Geld wird natürlich schon in der Wasserverteilung benötigt, oder? Also ich benutze oft das beflügelte Wort, dass der liebe Gott uns genügend Wasser mitgegeben hat auf dem blauen Planeten, aber er hat vergessen, die Röhren mitzuliefern. Und das ist das Thema. Eigentlich gibt es genügend Wasser auf dem Planeten. Es ist nicht am richtigen Ort und in der richtigen Qualität. Und das impliziert dann eine Dienstleistung. Und diese Dienstleistung wird erbracht durch Utilities. Seien sie jetzt in öffentlicher Hand oder in privater Hand. Das ist eigentlich nicht zentral in dieser Diskussion. Es braucht einfach Investitionen in die Wasserverteilung. Also das dann die ganze Wertschöpfungskette.
Ich meine, Sie haben jetzt da was angesprochen, öffentlich oder privat. Also bei uns ist das in Österreich so, wenn jetzt irgendwer auf die Idee käme, hier die Wasserversorgung zu privatisieren, dann würde sozusagen ein Volksaufstand wahrscheinlich vonstatten gehen. Also es ist doch ein sehr emotionales Thema, zumindest in unsere beiden Länder, glaube ich. Ich würde sagen, in der Schweiz ist das ja auch ähnlich, ne?
Ja, absolut, absolut. Deutschland auch.
Genau, ja. Ich habe mir da irgendwo die Zahl gezogen. 7% überhaupt der sozusagen Wasserdienstleister sind privat. Und diese Zahl wird sich in den kommenden Jahren verdoppeln. Ich hoffe, diese Zahl stimmt in etwa.
Also es sind momentan 21% der Weltbevölkerung, die von einem privaten Wasserversorger mit Wasser beliefert wird.
Also doch mehr als ich dachte. Wie gesagt, ein emotionales Thema bei uns. Was spricht denn jetzt da eigentlich dafür, dass hier Private tätig werden? Oder wo machen sie denn das gut und wo weniger gut? Ja, man hört ja auch immer so diese Meldungen, dass in den USA die Wasserleitungen eben nicht so dicht sind und dass sehr viel Schwund ist.
Ja, typischerweise sind eben diese undichten Wasserleitungen in öffentlicher Hand. Und in den USA, also die Angelsachsen haben natürlich schon die Tendenz, fix it only when it's broken. Oder es ist nicht so wie bei uns, wo alles super instand gehalten wird oder wo diese Maintenance CapEx auch passiert, oder? Und Aber immer mehr Gemeinden weltweit fehlt einfach das Geld, um die Wasserinfrastruktur zu erneuern. Und das ist dann die Eintrittspforte für den Privatsektor, diese Projekte zu übernehmen und mit Aktien und Schulden zu finanzieren. Das ist eine Finanzfrage per se. Und jetzt, mir ist es eigentlich, für mich ist es okay, wenn jetzt in Österreich und in der Schweiz der Privatsektor außen vor steht. Das ist absolut okay. Deshalb ist für das Wasserthema die soziale Komponente auch so wichtig, oder? Also, ja, heutzutage redet ja jeder von ESG, aber was ich mich vor 20 Jahren mit diesen Gedanken auseinandergesetzt habe, ja, soll ich jetzt in eine Wasserutility in den USA investieren, wo ich weiß, dass es keinen Konsent gibt der lokalen Bevölkerung für dieses Wassersystem, das in privater Hand ist. Für mich ist es dann ein soziales Risiko, wenn die Gemeinde beschließt, diese Wasserinfrastruktur wieder zurückzunehmen, ist es für den Aktionär natürlich ein schlechter Deal, oder? Das wird dann zum Buchwert zurückgekauft mit einem großen Verlust natürlich. Also Sie müssen, wenn Sie in eine Wasserinfrastruktur investieren mit privatem Kapital, müssen Sie sich sehr stark mit dem Gedanken auseinandersetzen, ob es einen Konsens gibt in der Bevölkerung, dass das eine gute Idee ist. Und wenn Sie da Zweifel verspüren, dann investieren Sie im Himmels Willen nicht.
Diesen Konsens gibt es ja eher jetzt da im anglikanischen Raum, wie von Ihnen angesprochen. Wenn ich mir die
Ja,
Top 10
absolut.
anschaue, da sind fast nur
Ja,
US-Unternehmen drinnen. Ich glaube, ein
auch
französischer,
Englische.
ja.
Auch Englische. Auch die Engländer haben das privatisiert, zu Beginn der 80er Jahre. Und die Amerikaner, die beginnen, dort gibt es eigentlich ein bisschen mehr Dynamik, in den USA. Aber die Grundidee, die stammt ja von Napoleon III., oder? Der 1853 die Wasserwerke der Stadt Lyon für eine Konzession ausgeschrieben hat. Also das war eigentlich die Geburtsstunde der privaten Wasserwirtschaft in Frankreich. Und typischerweise ist in Frankreich der Großteil der Wasserinfrastruktur in privater Hand.
Mit entsprechend brauchbarer Qualität, muss man dazu sagen, ne? Ich
Ja,
glaube,
also
das sind
der Unterschied, ob es jetzt öffentlich oder privat ist, die Qualität muss in beiden Systemen stimmen, oder? Sonst haben Sie ein gewaltiges Gesundheitsproblem, was Sie als Bürgermeister natürlich nicht verantworten wollen oder auch als CEO nicht tragen können dann, oder? Also, aber vielleicht haben die privaten Anbieter einen Skaleneffekt hat, oder? Wenn sie natürlich die Veolia, die ist global aufgestellt, oder? Die kann global diese Röhren und diese Pumpen und vielleicht günstiger beziehen, weil sie eine gewisse Größe hat, oder?
Jetzt investieren Sie in erster Linie in die Infrastruktur, also Sie investieren darin, dass da nicht so viel verloren geht. Hauptsächlich investieren Sie in Nordamerika, verstehe ich jetzt natürlich, weil man dort eben investieren kann, weil die Unternehmer dementsprechend börsennotiert sind. Das größte Problem ist aber jetzt ja in den Schwellenländern, ne, was die Wasserversorgung, die eingangs erwähnte, betrifft. Was kann man hier sozusagen mit einem Investment in einen Wasserfonds bewirken, dass es sozusagen global besser wird, dass es mehr Trinkwasserversorgung gibt?
Also, wenn Sie sich den Fonds anschauen, sind 60% der Investitionen in Wassertechnologie, 16% in Wasser Supply und 23% in die Umweltdienstleister. Und in den 60% der Technologie, das sind natürlich Exportwerte. Oder also diese Filter, diese Pumpen, die werden auf einem globalen Markt verkauft. Und in dem Sinne sind die Industriewerte auch in Schwellenländern zu finden, oder? Also die haben ein globales Distributionssystem. Während dann Wasser Supply ist per se regional. Aber auch dort haben sie Utilities in Schwellenländern, also in Brasilien beispielsweise gibt es die Sabesp, die ist ein durchaus vernünftiges Investment. In China haben sie relativ viele regierungsnahe Wasserutilities, wo sie auch investieren können.
Ich würde vorschlagen, bevor wir noch über Technologien sprechen, die uns hier helfen können, diesen Wassernotstand zu lösen, spielen wir noch ein Kennenlernspiel.
Börsianer Klima World Rap.
Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
Als Investor haben wir vor ein paar Jahren nach in eine mexikanische Gesellschaft investiert, die Rain Water Harvesting gemacht hat, also Regenwasserrückgewinnung. Das ist ein sehr wichtiges Thema in Mexiko. Mexico City ist am sinken, oder? Die haben das Grundwasser aufgebraucht. Also da braucht es Lösungen. Und die sind jetzt schon heftig daran, in diese Rainwater Harvesting zu investieren. Und das habe ich dann bei mir zu Hause umgesetzt. Ich habe jetzt einen 10.000 Liter Wassertank im Garten versenkt, wo die ganze Bewässerung jetzt durch Regenwasser, das ich diesen Tank einfließen lasse, gesichert. So. Also das ist eine Idee, die ich auch bei mir zu Hause haben wollte. Und das haben wir jetzt umgesetzt.
Sehr gut. Den CO2-Fußabdruck zu reduzieren heißt für mich.
Heißt für mich 100% Elektromobilität. Also ich war ein Early Adopter von Tesla und habe dann jetzt auch meinen BMW Elektroscooter zu Hause. Also ich gehe aus, meine Mobilität ist 100% elektrisch.
Ist ja auch praktisch eigentlich, ne? Wenn man mal elektrisch fährt, ist es angenehmer.
Also für mich ist es absolut okay. Ich habe ein Solar-Panels auf dem Dach und damit speise ich die Batterie und bin immer 100% geladen. Das ist natürlich eine Lifestyle-Frage natürlich, wenn Sie in so einem Einfamilienhaus wohnen, ist das praktischer als in einer Mietwohnung, oder, wo das ein bisschen schwieriger ist.
Mein größter Öko-Irrtum war,
Mein größter Öko-Irrtum war, von meinem Benziner auf einen Diesel umzustellen und das waren dann mit dem Umweltskandal, das waren wirklich Dreckschleudern mit Feinstaub und gefälschten Einflüssen und das war eine Enttäuschung.
Herr Bortner, Sie haben ja schon das Thema Water Harvesting zum Beispiel angesprochen. Ich möchte mit Ihnen jetzt zum Abschluss noch über Technologien sprechen, in die Sie vielleicht investieren oder in die Sie vielleicht noch nicht investieren, die aber interessant sein könnten, für die Zukunft beim Thema Wasser.
Ja, absolut. Also Wassertechnologie, das beginnt beim Konsumenten auch, oder? Also ich habe auch zu Hause einen Wasserenthärter. Dadurch kann ich nur noch warmen Wasser trinken, oder? Also ich kaufe kein Mineralwasser mehr. Aber auch in der ganzen Industrie, also wie sie Wasser auch filtrieren können für Industrieprozesse, wie sie Wasserqualität messen können. Und auch in der Landwirtschaft, also der größte Wasserkonsument weltweit, wie sie mit intelligenteren Bewässerungsmethoden sehr viel Wasser sparen können. Was vielleicht noch nicht sehr reif ist, also viele reden von Internet of Things, das passiert natürlich auch in der Wasserindustrie. Und da sind wir noch in den Kinderschuhen, oder? Da können wir noch sehr viel machen. Also in dem Sinne, es gibt auch bereits so Virtual Twins für Utilities, wo sie die ganze Utility, die Distribution auf dem Computer simulieren können, wie sie dann diese ganzen Pumpaktivitäten, wie sie dann dieses Netzwerk optimieren können, um auch Elektrizität einzusparen. Es gibt dann auch Smart Metering. Sie wissen dann, in diesem Bereich des Netzes gibt es eine Übernutzung. Da müssen Sie da ein bisschen diese Flüsse ein bisschen intelligenter steuern. Sie müssen einfach alles mit intelligenten Sensoren verbinden, dann haben sie viel mehr Informationen. Also Big Data auch in der Wasserindustrie.
Ja, führt natürlich auch zur Frage, das große Thema ist auch KI. Auch hier wird vermutlich
Ja,
ein Konnex zur Wasserindustrie bestehen, ne?
klar. Absolut. Also mit Big Data, das müssen Sie dann auch, diese Daten müssen Sie dann verwalten und das hat auch mit KI zu tun, ja, absolut.
Ja, wir sind gespannt, wo uns die Zukunft hinbringt. Und Herr Bortner, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank für die Gelegenheit.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.